Pro und Konter, diese Woche nach dem Sabbatical sind wir wieder zurück. Der eine oder andere hat sicher gemerkt, wir haben einfach eine Pause gemacht. Auch für uns unerwartet. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir reden über die Fußball-EM, die vor der Tür steht. Wir reden über die Formel 1, wo im Moment ja, die Hölle los ist. Man kann es anders nicht sagen. Und natürlich über Eishockey.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Fußball.
Fußball ist das Thema. Fußball. Der grosse Sport.
Gut, zuerst müssen wir über gestern reden. Wir sind heute Dienstagmittag, mehr oder weniger. Wir reden vom Montagabend. Grosses Duell gewesen. Darf man sagen, wo?
Ja, ich denke, das darf man transparent machen. Ja,
auf dem Hauptplatz von der FIFA. Man war zu Gast gewesen dort, und zwar die Sportredaktion auf uns vom Blick und vom Tagesanzeiger, wo das grosse Duell war. Wir haben
gegeneinander geshootet. Wobei man muss sagen, auf dem Tag ist, glaube ich, nicht ein Mensch vom Sport gekommen. Ich habe noch niemanden gekannt.
Ich habe noch niemanden gekannt, aber das
ein paar Leute nach ihrem Namen gefragt und die haben dann den gesagt. Und dann hat man so eine gewisse Ressource können zuordnen. Das ist auch in Ordnung, die dürfen auch. Aber selbstverständlich hätten wir gerne noch ein paar Sportfreunde vor der Flinte gehabt. Also wichtig ist eigentlich vor allem das Resultat. Wir haben 4-2 gewonnen, das ist entscheidend. Mhm. Ein sehr schlechtes Spiel, wenn man ehrlich ist. Oder über weite Strecken unansehnlich. Bis,
gut, du musst
ich würde jetzt behaupten, die erste Halbzeit war eher so dazu da gewesen, um sich finden auf beiden Seiten. Und dann die letzten 10 Minuten haben eigentlich für alles entschädigt. Weil die Leute schon ein bisschen müde waren.
Spektakulär gewesen,
und,
ja.
Rausheben müssen wir den Cedric Heeb, unseren Praktikant, mit einem, was ist das gewesen, sensationellen Schuss in Linkhöchwinkel. Das dritte Goal ist das gewesen, glaube ich.
Das 3-2
gewesen. Ja, also der Game-Winner sozusagen erzielt hat. Ja, da ist klar gewesen, die kommen nicht mehr zurück, eindeutig.
Gut, das hat man nach dem 2-1 schon gemeint. Und dann nach einem schweren Abspiel, Ballverlust, weiß ich was, von unserem Videochef. Nein, wir werden jetzt keine genannt. Nein. Da, außer von den Anwesenden, auf die kommen wir gerade.
Ja, ja,
es ist sofort 2-2 gefallen. Aber deine Beurteilung kann man nicht ganz ernst nehmen, weil du selber auf dem Platz gestanden bist und du hast es gar nicht mitgekriegt, wie das von außen wirkt.
Ja, ich bin ja zwischendurch auch raus. Und
im Gesamtbild, ja gut, hast du dich müssen erholen. Hast du mal noch, erstens mal bist du mit einem Set von Fußballschuhen angeguckt, wo nicht einmal Ziellaufen bestanden hat.
Doch.
Aber du musst mit
dem Isolierband früher tapen und dann hat der Kunstrasen oben. Bei der FIFA hat meinem rechten Schuh relativ früh den Rest gegeben. Das muss ich zugeben. Das ist
schon verantwortlich für die.
Sicher nicht.
Wir haben von außen 3 gezählt, überhaupt sind es 2 gewesen. Wir einigen uns auf 2 zugunsten vom Angeklagten. 2 schwere Ballverluste, die sofort zu Gegenstößen geführt haben. Es ist gut, es ist, wenn man in einer verantwortungsvollen Position spielt, wie du im Mittelfeld, bedeutet der Ballverlust fast zwangsläufig, dass es brenzlig werden kann. Ja, wobei dir zu Gegengol hätte ich gar nicht geführt.
Nein, also es ist eigentlich von mir halt gedacht, um einfach mal zu schauen, ob unsere Abwehr schon da ist, ob sie auch bei der Sache sind, wenn wir hinten raus spielen. Die Frage hätte man nachher können mit Ja beantworten. Ja. Die Herren sind ready gsi. Wenn man doch 1-2 Jahre oder eher länger nicht mehr geshootet hat, braucht es manchmal einen Moment. Anderen haben übrigens das müssen wir schon noch sagen, wer auf der anderen Seite mitgespielt hat, oder? Oder wenn wir das nicht sagen?
Wenn man es weiss, schon, ja.
Also, mit dem Dylan Stadelmann, immerhin ein ehemaliger Challenge-League-Spieler auf dem Platz gsi. Ist auch mit Abstand der beste Mann auf dem Platz gsi, muss man sagen. Also, hat man dann auch gemerkt. Also, im Zentrum bin ich 2-3 Mal über den Weg gelaufen, habe ich schon gemerkt, okay. Sämtliche Versuche, ihm den Ball abzunehmen, sind sicher zu loben, aber von nicht allzu viel Erfolg gekrönt. Mutmaßlich und so ist dann auch. Oh, also, ja, hat dann schon. Man hat glaube ich, gesehen, wer kann shooten und wer nicht. Oder wer kann shooten und wer weniger gut und wer nicht. Aber am Schluss eben, wie gesagt, hat es ja eigentlich auch vor allem Spass gemacht. Das ist nicht schlecht. Du hast nicht mitgespielt. Warum eigentlich nicht? Du bist eigentlich mit dem Uli Pickel, unserem geschätzten Blattmacher-Kollegen, zusammen cool.
Wir sind zusammen angekreist, weil wir gesagt haben, das geben wir uns jetzt.
Und, wir haben nicht genau gewusst, warum. Aber
wir sind Mitglied von dieser Sportredaktion. Wir haben auch unterstützen und wir haben auch gesehen, wie man mit seinen Worten, Oli Pickels Wort war, eine schwerwiegende Niederlage zufügen. Dem Pack von der Werderstrasse.
Sagt der ehemalige NZZ-Mann-Pickel.
Haben wir ziemlich früh gemerkt, dass das nicht der Fall sein wird. Es war doch eine ausgeglichene Partie gewesen, vielleicht schnell der Spielverlauf. 1-0 für den Tagi, 1-1.
Penalty, muss man noch sagen. 1-0, Hands-Penalty, sehr klare Hands-Penalty.
Die Fanol, die der Meinung war, es sei kein Hands.
Ja, das ist eine sehr exklusive Meinung, die er da hat.
Gut, nachher hat er korrigiert und gesagt, er hätte sicher schützen
wollen. Schutzhand, etwa einen halben Meter oben am Kopf.
Also klare Penalty.
Mhm.
Und dann ist das 1-1 gefallen durch den Daniel Ribeiro. Eigentlich der auffälligste Spieler, abgesehen vom Game-Winner, vom Cedric Heb. Vom
Kollegen Heb.
Gewirbelt an allen Fronten, diverse Zusammenstöße im vollen Lauf, Krampferscheinungen mehrere Mal. Die Schiebeschoner sind rumgeflogen. Man musste ihn verarzten, behandeln, aufpäppeln.
Aber es hat sich gelohnt. Er
hat 2 Goal geschossen.
Es hat sich gelohnt, dass man gut geschaut hat.
Hat das 1 gemacht und das 4-2
gemacht. Und ein Einwurf von der Ball, das Feld nie erreicht hat.
Also es ist ein bisschen Slapstick gewesen, teilweise. Und durch das auch sehr unterhaltsam. Es hat zwar noch Zündkerzen auf dem Platz gehabt, die relativ grobe Funken verursacht hat. Also es hat Auseinandersetzungen gegeben, wenn man sich so vorstellt. Also im Blauschfußball, dass man es dann halt gleich, obwohl es blau sein soll, ein bisschen ernst nimmt. Und es war noch lustig, wie die verschiedenen Leute auf den reagiert haben. Die einen haben einfach machen lassen, die anderen haben bei uns vorgesprochen, quasi vor unserer Spielerbank. Tagesanzeiger-Leute oder TH-Media-Leute. Man soll doch den bitte auswechseln. Die haben dann nichts gesagt, weil ich spiele nicht mit. Das heisst immer, nicht Spieler Maul halten. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man dem eins mit auf den Weg gibt und sagt, deine Spielerbank ist da denen. Klappe halten.
Ja, aber es ist ja dann am Schluss eigentlich in Minne über die Bühne gegangen.
Wobei der hat dann nachher den Handshake verweigert.
Ah, wirklich? Das habe ich verpasst. Das
habe ich leider verpasst. Er hat gesagt, auf Italienisch zwar, was ich sehr gut verstehe, weniger gut reden. Ob man das gesehen hätte, jetzt hätte ich dann nicht einmal den Handshake fertig gebracht, was denn das für einen sei.
Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen unnötig. Das ist jetzt... Ja.
Wenn man nicht merkt, dass es vorbei ist, nachher.
Aber auf eine Art ist
es
ja, es ist eigentlich das, was immer passiert, oder? Also auf so einem Fußballplatz, eben egal auf welchem Level, und wenn es irgendwelche Freizeitliga ist, es gibt immer 2 oder 3, die es ernster nehmen als die anderen. Bei so einem Quatschmatchli sowieso, ist ja sowieso die Frage, also wie fest tust du die Handbremse lösen? Und und dann gibt es die, die es ein bisschen ernst nehmen, das schaukelt sich dann automatisch so auf, weil es regt dann auch die auf, die sich eigentlich nicht wollen reinsteigern in etwas. Dann gibt es dann 2, 3, die sich gleich mitreissen lassen. Ist immer genau der gleiche Effekt.
Ja.
Aber Rudelbildungen hat es keine gegeben, so viel kann man sagen. 2, 3 Diskussionen. Und vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal eine Chance auf ein Handshake.
Ist das, macht man das, Handshake? Das ist wie im Hockey eigentlich.
Ja, so eine Matsch Linie. Schon die Hand,
ja, aber oder? Das ist ja, siehst du, aus dem Fußball eigentlich. Nicht, dass es so eine Linie gibt, wo
gut,
es
ist, glaube einfach, weil das alles unkreative Journalisten sind auf beiden Seiten. Da haben wir gefunden, wieso stehen wir nicht einfach in eine Linie. Und ich glaube, es war eher Zufall gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt aber auch nicht als Linie wahrgenommen. Keine Ahnung.
Es hat mich noch erstaunt, und zwar auf den ersten Blick, weil ich mir das nicht gewöhnt bin vom Fußball. Da steht man ändern so Grüppli rum und die einen reden mit denen, gehen mit denen Handshake machen, klopft sich auf die Schulter. Mehr so diffus eher, nicht straff organisiert. Jetzt läuft man dann vorbei, Handshake und so. Aber auch gut, finde ich nicht schlecht.
Absolut.
Könnte man sich vielleicht überlegen, ob man das einführen, wenn es offiziell wird. Und das wird diese Woche bei der EM.
Oh, jetzt endlich richtiger Fußball. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Schwenken wir um.
Ja, mindestens einmal. Ja, da wird nicht angeruckt mit beschädigtem
Material,
ja, wo man nachher muss mit weißem Isolierband zusammenheften.
Man weiss nicht verschreien, aber es ist auch schon vorgekommen, dass Schweizer Fußballnationalmannschaften in Material gespielt haben, wo nicht reissfest war zum Beispiel.
Gut, ja.
Also von dem
Textilbremse aber angewendet worden und nicht.
Genau.
Einfach aber das ist, Schwäche.
Das ist, was ist das gewesen? Puma? Kürzlich gerade wieder mit jemandem über das Gerät. Meine Schuhe übrigens Adidas. Genau. Also die sind schon, ja, die sind nachher noch in der Kabine im Kübel gelandet. Muss man irgendwie ein neues Modell besorgen.
Also weiss zum nicht, ob Adidas,
es Adidas wird.
Freisprechen, wie alt ist das Schuhwerk?
Das Schuhwerk war nicht taufrisch. Es ist, ja, wie alt sind die gewesen? Ich kann es nicht sagen. Eben, also jetzt ein paar Jahre lang eigentlich sowieso nicht mehr angezogen gehabt und vorher sind sie schon nicht neu gewesen.
Also du hast sie gar nicht neu erworben?
Was? Doch, die natürlich, selbstverständlich.
Also gut.
Nein, aber die sind wahrscheinlich...
Also wie viele Monate?
Das sind sicher 10-Jährige am Schluss.
Da denke ich
schon. Und davon ein paar Jahre in Gebrauch und dann eher nicht mehr. Und,
das ist es wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist es da. Es ist einfach wahrscheinlich... Spröd,
die Struktur versprödet, nachher wird sie wieder belastet.
Möglicherweise.
Fussschweiß.
Ich vermute immer noch, dass der Kunstrasen einen Einfluss hatte, wo irgendwie, wenn man dort schnell in Richtungswechsel machen wollte, ist es schwierig mit dem Halt. Und wenn man dann noch irgendwie so in der Drehung war, das hat dann die Schuhsohle irgendwie zusätzlich belastet. Das Gefühl, das gespürt man.
Also ich kann sagen, ich habe einen Rückenweh gekriegt, nur schon vom Umstehen auf dem Kunst.
Ah, ich habe jetzt Rückenweh, ja. Das ist so.
Ich bin nicht umgesprungen, weiser Voraussicht.
Am Tag danach.
Weil ich mich selber nicht beschädigen wollte, dann bin ich auf dem Kunstrasen rumgelaufen und
er ist 90 hart.
Minuten gestanden.
Er ist hart.
Rückenweh.
Und ist vor allem für Grobmotoriker wie mich auch einfach, ja, eine gute Baubehandlung würde total helfen auf diesem Platz. Aber ja, schade eigentlich. Also, komm jetzt, die was können.
Wir Frauen, reden über DM.
Frauen-Nazi spielt ab dem Samstag. Samstag ist das Spiel, die Schweizer
gegen
Nazi.
Portugal.
Gegen Portugiesinnen, genau. DM geht am Mittwoch schon los. In England. Engländerinnen und Österreicherinnen, die aufeinander treffen. Und jetzt gibt mir der Herr Kessler irgendwelche Handzeichen, wo ich mir nicht sicher bin, was er mir sagen damit.
Also der Informationsfluss muss gewährleistet sein.
Ja.
Es gibt 31 Spiele, oder?
Mhm.
Und zuerst
16 Mannschaften insgesamt?
Ja.
Mhm. Aber dir ist klar, wenn man Handzeichen macht, dass das in einem Audioformat eher... Naja...
Das ist noch nicht dazu, zu denken, dass nicht, du das ausplapperst. Das wäre ja ein internes.
Die Leute müssen doch wissen, was doch passiert. Du warst doch
Mittelfeldstrateg gestern.
Ja, gestern.
Du kannst meine Handzeichen nicht deuten.
Ja, das war ja Teil des Problems. Wahrscheinlich also deine auch gestern.
Schlussnote gestern war es 2,5.
Sagst du? Ja, weiss nicht. Aber wie kommt denn dir? Das nimmt jetzt ein Wunder.
Der Goalie hat gesagt 2.
Goal ist tief rein. Nein, ich glaube, der Goal ist zufrieden gewesen mit mir, muss ich sagen.
Goal ist gut.
Im Endeffekt. Ja. Das auch. Wobei das zweite gegen Goal hat er auf seine Kante. Aber es ist ein bisschen blöd. Es ist jetzt wie Leute, die über ihr eigenes Kicker-Manager-Team reden. Wir reden über einen Match, den kein Mensch gesehen hat, niemand interessiert. Auch zu Recht. Weil es ist wirklich also zum Teil zweifelhaft gewesen, was dort gezeigt worden ist, bis auf Herrn Stadelmann. Und die Kollege Ribeiro und im Herr Heb sein sensationelles Goal. Also ich glaube, es ist Zeit, um den Mann zu
verstehen. Streamer nicht vergessen. Sie haben Streamer, das Laufwunder und sehr gute Szene gehabt.
Hör jetzt Balleroberung. Also ja, du hast ja recht. Aber
Mikko See auch nicht schlecht. Es ist einmal Krämpfe, lustigerweise. In der Luft hat er Krämpfe gekriegt.
Das habe ich gar nicht.
Das hast du sofort gesehen. Und er aufgekommen ist Krämpfe und dann ist er gelandet wie ein
Geissfuss. Verschätzt. Und dann gefunden, okay, komm, jetzt Krampf.
Ich glaube nicht. Aber jetzt zum Punkt.
Bitte.
Was
also 31
erreicht die Schweiz an dieser EM?
Das ist die grosse Frage.
Sie spielt gegen Portugal, das ist der erste Match. Mhm. Dann spielt sie gegen
Schweden.
Und
Holland.
Genau.
Jawohl.
Und es müsste im ersten Spiel, so hört man von Expertinnen und Experten, es müsste dann einen Klick machen, wobei die Portugiesinnen sind besser. Oder höher angesiedelt, sagen wir so. Es müsste eine Überraschung geben und dann könnten sie in den Lauf geraten. Aber ich muss sagen, die letzten Spiele, die ich gesehen habe, zum Teil die Gegengol gegen Deutschland vor allem und dann in der Schlussphase auch gegen England, Also es kann nur besser werden. Das ist die Hoffnung, dass irgendwie der Knopf aufgeht und alles gibt und dann kommen sie in den Lauf.
Also
aber wenn es so weitergeht, dann haben sie keine Chance.
Ja, also gegen Portugal ist sicher etwas möglich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass uns die überlegen sind. Das muss man jetzt nicht unbedingt annehmen. Aber wenn man die beiden Matches gesehen hat, also gegen die Deutschen desaströs, ich glaube, das kann man anders nicht sagen. Gegen England war es eigentlich gut gewesen oder in Ordnung gewesen, solange die erste Elf auf dem Platz gestanden ist. Also dort hat man ja dann auch in der Pause Lia Welti rausgenommen, Anna-Maria Czernogorcevic hat nicht mehr als eine Halbzeit gespielt, hat man geschont. Da merkt man schon, dass einfach also die Spielerinnen, die ja dann auch wirklich bei grossen Clubs spielen, also die Welti bei Arsenal, Czernogorcevic bei Barcelona, die haben logischerweise mit auf diesem Level oder können auch den Unterschied vielleicht ausmachen. Und was hinten nachkommt, ja, das ist dann nicht ohne Grund hinten dran. Also
das Leistungslevel. Engländerinnen, die können wechseln und das, was dort hinten nachgekommen ist, ist immer noch.
Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist die EM, es ist der Ernstkampf, jetzt zählt es. Jetzt wechselt man sicher eine Lia Welti nicht nach einer Dreiviertelstunde aus, wenn man nicht unbedingt muss. Also die hätte wahrscheinlich am Turnier durchgespielt, oder? Also so gesehen, sind die Testspiele, auch wenn natürlich ein 0-4 gegen England, ein 0-7 gegen Deutschland sowieso, aber ein 0-4 gegen England auch schon nicht gut tönt. Ja, machen wir die Testspiele jetzt aus dieser Perspektive nicht ganz so viel Angst. Ich glaube, also es wird am Schluss ausstehend fallen mit dem Match am Samstag gegen Portugal, am 6. übrigens, für die, die sich das in der Agenda noch wollen, aufschreiben. Und nachher, ja, dort gewinnen und dann gegen Holland und Schweden, ja, schauen, was möglich ist. Also man muss fairerweise sagen, mit den Holländerinnen und den Schwedinnen haben wir, glaube ich, Nummer 2 und Nummer 4 von der Weltrangliste noch in der Gruppe. Also das ist nicht irgendwie, sind nicht Mannschaften, die ein bisschen besser sind, sondern schon Teams, die auf Weltklasse-Level sind, an der Weltspitze sind. Es wäre in dem Sinne keine Schande, wenn man nicht weiterkommt. Aber logischerweise müssen wir uns schon das ein oder andere ambitionierte Ziel setzen. Das heisst, es braucht eine Überraschung gegen Schweden oder Holland. Wer ist da realistischer?
Holland.
Warum?
Weil es Marcel W. Perren ärgert.
unser Schwing- und Skireporter-Kollege, der ein grosses Herz für holländischen Fußball hat.
Ja. Nein, das kann je nachdem ist es einfacher, wenn die Favoritenrolle vom Gegner noch grösser ist oder auch nicht, je nachdem, was die auch machen. Also verwünschen kannst du jeden Favorit zu jeder Zeit, wenn er es zulässt. Ja, vielleicht muss man die Ergebnisse, die muss man sehen, die muss man mitnehmen. Was es zu bedeuten hat, kann man nicht sagen. Man weiß es nie, was Vorbereitungspartien auslösen. Du kannst mit zwei hohen Siegen in ein Turnier und dann bist du so selbstsicher und findest den dritten nicht und alles ist vorbei. Also das, in der Retrospektive, nützt dir das eigentlich nicht viel. Wenn also, sagt immer die richtigen Lehren daraus. Was sind denn die richtigen Lehren? Einfach nicht mehr 7-0 verlieren. Ja. Das macht Sportler Reflex.
Oder 8 machen.
Reflexartig versucht er das zu verhindern und alles besser zu machen. Aber ja. Das Turnier unter Ernstkampfbedingungen ist immer etwas anderes als ein Freundschaftsspiel, auch ein Vorbereitungsspiel. Klar ist das auch Phrasen, Drescherei, logischerweise. Aber es ist tatsächlich so, der Druck, die Situation und das Gefühl, das du hast, wenn man so ein Turnier, das kannst du nicht simulieren. Oder so tun. Also wir bereiten uns jetzt auf den Ernstkampf vor.
Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass...
Nein, oder das ist nicht das Gleiche.
Also was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass jetzt zum Beispiel die Holländerinnen auch keinen unwiderstehlichen Eindruck machen. Die sind zwar Titelverteidigerinnen, haben aber jetzt zuletzt auch gegen England getestet. Die haben 1-5 verloren. Also mindestens mal in der Goal-Differenz sind wir auf Augenhöhe. Ja, dort die Trainerin, die weg ist, die jetzt die Engländerinnen trainiert... Man müssen sehen, zu was die dann wirklich in der Lage sind. Und, gerade gelesen im Artikel vom Kollegen Michi Wegmann, die Goalie-Frau von der Schwedinnen ist 39. Und wenn ich mir überlege, wie ich mich heute etwa gleich alt nach dem Match von gestern fühle, dann muss ich sagen, ja gut, also vielleicht haben wir doch eine Chance, dass da die Frau Lindahl der ein oder andere durchrutscht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Absolut.
Aber wir sagen... Also wir können keine, Wir können keine Qualifikation für die nächste Runde fordern. Die Frage ist noch, was machen die Deutschen? Die sind ja eigentlich immer so das Mass aller Dinge gewesen. Jetzt im Moment ist so ein bisschen, ja, tote Hose kann man nicht gerade sagen. Aber sie gehören nicht mehr zum ultimativen Favoritenkreis.
Und da langt nicht einmal ein 7-0 gegen die Schweiz.
Nein, leider nicht. Nicht. Stimmt, das ist vielleicht eher etwas, was nicht unbedingt für uns spricht. Das ist ärgerlich.
Ja, die Meinung musst du vielleicht nochmal revidieren. Sollen wir nochmal anfangen?
Was?
Dann musst du das nicht mehr sagen.
Die Deutschen.
Die Deutschen sind nicht so im Strumpf, sie sind nur gegen die Schweiz. Was,
nein, nicht, dass sie nicht so im Strumpf sind, aber sie sind einfach nicht...
Spieler ja nicht so viel Mut macht, wenn du so etwas sagst.
Ja gut, unsere Spielerinnen wissen erstens, dass ich kein Stanz bin, wenn es um die Fußball-EM von der Frauen geht. Denken, das, ja, machen wir uns nichts vor. Die werden sich denken, was schwätzt der London? Und nachher hauen sie in der Reihe nach Portugal, Holland und Schweden weg.
Wer weiß, vielleicht wird es dann eine total verkehrte Welt. Und eine verkehrte Welt war es auch von der Gang Schu-Schu, Formel 1 fahren bei Sauber, Alfa Sauber. Sieht man
so aus?
Oh, irgendwie so.
Schu. Ich habe mal gelernt, da heisst es eigentlich Joe.
Show. Also
wir sprechen Joe. Aus wie der Cut Night Joe.
Aber dein Mandarin...
Ist in, auch noch nicht existent.
Mit meinem Schulmandarin wahrscheinlich.
Okay, gut. Also, Formel 1 in Silverstone, es ist drunter und drüber gegangen.
Absolut. Schwerer Startunfall hat es gegeben, spektakulär ausgesehen. Minutenlang hat man noch nichts erfahren, auch nichts gesehen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass man den Zuschauern das vorenthaltet. Also, es gehört halt einfach dazu, finde ich. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber Kollision nach dem Start, unmittelbar nach dem Start, Kettenreaktionen und... Joe hat es dann aufs Dach gelegt, also auf den Halo mehr oder weniger, und ist dann durch das Kiesbett gerutscht, was eine unschöne Vorstellung ist, wenn man sich vorstellt, dass der ganze Kies noch ins Cockpit reinkommt und gegen den Reifenstapel prallt oder die Tech-Wand, was dann halt sind, nicht mehr richtige Reifenstapel, und nachher ausgehebelt worden über die Reifenstapel in Zun, notabene durch eine Schweizer Firma hergestellt.
Ist das so?
Muss aus irgendwelche Felsbröcke daran hindern, auf Bahngleise runterzufallen. Also Netz, wo massiv etwas aushalten. Dann hat man gebankt. Was ist mit dem passiert? Hat nicht schön ausgesehen. Allerdings war es auch nicht ein Crash gewesen, im Sinne von, wo man sieht, das Auto ist in Einzelteil zerlegt worden. Was einem irgendwie noch viel mehr Angst macht. Dort hat man einfach gefürchtet um den Kopf, hat aber gewusst, da ist der Halo, also der heilige Ski oben drauf, wo doch schon ein paar Piloten mindestens vor schwereren Verletzungen bewahrt hat. Und dann die Ungewissheit, bis es geheißen hat, er ist okay, er konnte das Medical Center verlassen. Eine bange Zeit, wo man es erwartet und wo sich der Start eigentlich dann um, ich glaube, fast 3/4 Stunde verzögert hat oder fast eine Stunde sogar.
Mhm.
Und was man nachher gesehen hat, das Spektakel hat dann für vieles entschädigt, wo man über die Zeit... Erst mal nicht gewusst hat, was ist passiert, und dann erleichtert war und dann gehofft hat, dass man jetzt die Wiederholung sieht. Weil eigentlich, es geht ja nicht nur um die Sensationsgier, dass irgendetwas Spektakuläres gesehen wird, sondern du willst auch wissen, was ist da passiert, wie ist es zu diesem Unfall gekommen. Und eben die Kettenreaktion, wo mehrere Fahrer involviert waren, Zunoda, der Gasly war involviert gewesen, der Albon war involviert gewesen, eben Joe,
George Russell.
Mercedes-Pilot George Russell, der nachher angehalten hat, zum quasi am Joe zu helfen. Oder? Und dann bestraft worden ist, weil er nicht von seinem Auto aussteigen und nachher weiterfahren. Sobald er fremde Hilfe in Anspruch nimmt. Gut, hat dann müssen mit der Antwort leben, dass er nicht weiterfahren darf. Sein Auto war beschädigt, ich glaube vorne links oder hinten links. Mindestens ein heftiger Pneuschaden, wenn er hätte können selber in die Boxengasse zurückfahren, das Rennen ist neutralisiert worden, so viel muss man sagen, hätte er eben wieder starten dürfen.
Und dann ist man gefahren. Und dann ist es einfach...
Fantastisches Rennen.
Einfach weitergegangen.
Ja, muss auch sagen, der Charles Leclerc, Ferrari-Pilot, hat sich ziemlich früh schon den Frontflügel beschädigt. Und hat lustigerweise überhaupt keinen Nachteil gehabt. Durch das, da fragt man sich dann die M-Platte.
Spricht für eine Frontflügel.
Für was braucht es denn die überhaupt, wenn er, also er hat dem Sainz können folgen. Das ist, dann ist das was passiert, was mich beim Leclerc ein bisschen ärgert jeweils. ist das Weinerliche, das Verlangen sofort muss die Stellorder ergreifen und man muss dem man vorausfährt, sagen, er müsse jetzt ihm passieren lassen, wenn ich denke, dann überhol doch den einfach, wenn du schneller bist. Ist ja scheinbar nicht so einfach, wie es tönt. Aber wieso soll der vorbeilassen? Das ist ein Rennfahrer. Also irgendwann hat er den vorbeilassen. Das ist schon weiter im Rennen gewesen, wo es darum gegangen ist, Strategie dann zu planen. Der Leclerc vorbeilassen, das eins, wo Pole geholt hat. Aber es hat noch nichts genützt, weil dann ist die Safety-Fahrphase gekommen.
Und dann?
Und dann ist der Sainz am Boxen gekommen und hat frische rote Reifen gekriegt, mindestens mal rote Reifen gekriegt, also weiche Reifen, um die Schlussphase können wirklich nochmal angreifen. Und der Leclerc, der im Führung war, der hat die Reifen nicht gekriegt, ist mit alten, harten draus gewesen, wo dann irgendwann halt einmal, ja, ein ähnliches Szenario wie beim Saisonfinale letztes Jahr Verstappen mit neuen, weicheren Reifen gegen einen, der mit alten, härteren Reifen unterwegs ist, also chancenlos.
Mhm. Also völlige Fehlkalkulation von Seiten Ferrari, muss man sagen.
Ja, kommt darauf an, was man im Sinn hat. Also Sainz hat sich durchaus verdient, dass er, wenn es eine bevorzugte Behandlung war, als Erster auf den Boxen Gas gekommen, zu dem Zeitpunkt, weil er Pole Position hatte. Und ich glaube, bei Ferrari, also der Teamchef Di Binotto hat sich der Leclerc nachher zur Brust genommen, das hat man gesehen nach dem Rennen, schön eingefangen von der Kamera, wenn er mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf ihn eingeredet hat. Und ich glaube, der Leclerc, wenn er ein Champion werden will, muss er sich schon ein bisschen einkriegen. Also das permanente Gejammer und ich lasse mich doch jetzt vorbei und ich will und er macht mir das Rennen kaputt. Also der andere ist aus einem Grund vorne.
Ja, aber der andere ist gleichzeitig in der WM-Wertung deutlich hinten. Also Leclerc hat einen guten Saisonstart gehabt, ist eigentlich der Ferrari-Fahrer, der eine Chance hat, tatsächlich im WM-Rennen noch eine Rolle zu spielen. Oder? Also sonst müsste etwas ganz Verrücktes passieren. Auch wenn einer den Verstappen schlägt in dieser Saison, dann der Leclerc. Und das Ferrari da irgendwie... Also was versucht man? Irgendwelche pädagogischen Experimente machen, zum ich weiß nicht genau was, im Leclerc etwas beizubringen. Das finde ich schon noch erstaunlich. Also ich meine, der Herr Binotto, der hat jetzt relativ viel Kredit wieder gewonnen mit dem neuen Auto, wo man hergestellt hat. Ich meine, vorher hat man sich über Ferrari entweder lustig machen oder sich schämen dafür. Also nach dem Ferrari-Selbstverständnis war man so weit weg von der Spitze gewesen, dass es eigentlich gar nicht, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass man so weit weg ist. Und das hat er zu verantworten gehabt. Und jetzt hat man ein Auto, wo mehr oder weniger konkurrenzfähig ist wenigstens. Und jetzt, dass man da nicht alles auf eine Karte setzt, dass man nicht sagt, okay, wir haben einen, der eine gute Ausgangslage hat, wir versuchen mit dem so viel wie möglich rauszuholen, das geht mir nicht in den Kopf, das verstehe ich nicht.
Gut, erstens einmal hat der Carlos Sainz Junior letztes Jahr mehr Punkte geholt als der Charles Leclerc.
Letztes Jahr.
In der Rennenberechnung. Aber das zeigt, dass der durchaus konkurrenzfähig ist. Plus, der Herr Leclerc, ich erinnere an Imola, Variante Alta, glaube ich, Schikane, völlig unbedrängt, den Randstein verwünscht, rausgespickt, Karre beschädigt, Rennen vergeben. Also zum Champion fehlt dem noch einiges und sich dann so aufzuführen, quasi mir muss man alles nachtragen, finde ich, ja, das ist ein bisschen anmassend, ehrlich gesagt. Und das ist ein Rennstall, wo ja, der wichtigste ist in der Formel 1. Egal, was die anderen machen, was sie gemacht haben in den letzten Jahren. Ferrari ist eigentlich Stellvertreter für die Formel 1. Das ist der Titelträger mit allen Pauken und Trompeten. Wenn man an die Formel 1 denkt, sieht man das rote Auto vor sich. Das ist so, egal wie gut Mercedes war, Red Bull schon, all die anderen traditionsreichen Namen, die es gibt, wie Williams oder McLaren. Ferrari ist das. Und wenn du dort fahren darfst, dann bist eben nicht du selber Nummer 1, sondern immer der Rennstall. Und da das Gefühl haben, ich meine, das, was der macht, das hat nicht einmal der Schuhmacher hat nie etwas gesagt. Oder?
Ja gut, er hat das wahrscheinlich hinter der Kulisse ein bisschen cleverer gemacht. Das kann man ihm Leclerc wahrscheinlich vorwerfen. Dass er das,
gut, dass das er, hat dass Jean Todt hat dem Barrichello gesagt, in Spielberg, also, let Michael pass for the championship.
Eben, also
was dann der ausgenützt hat und kurz vor der Ziellinie erst bremst hat, dass es jeder mitkriegt. Das ist
Stahl. Aber das ist ja ein gutes Beispiel, wie man es bei Ferrari auch schon mal herbekommen hat, irgendwie mindestens, dass man sich die beste Chance gegeben hat, tatsächlich auch etwas zu holen. Jetzt, klar kann man sagen, Leclerc macht es politisch nicht so geschickt, eben, fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, herauszufinden, in welchem Moment geht es protestieren und wie laut und in welchem Ton, klar. Aber im Endeffekt, dass er sich wehrt und dass, also, es erstaunt mich wirklich, dass man bei Ferrari so konzeptlos zu sein scheint.
Vielleicht ist es eben das Konzept, dass man beide
Fahrer... Kein Konzept haben.
Doch, aber dass man beide Fahrer unterstützt, im Sinne von der Teamwertung auch. Also ein konkurrenzfähiger Sainz, der muss mindestens können die Rolle spielen, die der Perez spielt. Und der Perez ist dem Verstappen jetzt auf den Leib gerückt. Oder? Also der Perez, ich glaube, wenn der entfesselt ist und man den wirklich fahren lässt, und das macht man bei Red Bull mehr oder weniger bis jetzt, dann können auch die zweiten Fahrer eine Chance auf den Weltmeistertitel haben, was für mich umso spannender ist. Also ich hoffe auch, dass Mercedes wieder eingreift, ob die ganz vorne kommen, auch wenn der Karren wieder konkurrenzfähig ist an der Spitze auf hohem Level. Das ist der Rückstand halt dann schon zu gross und ein Vorteil wird sich Mercedes in dieser Saison nicht mehr können erwirtschaften, auch nicht auf der, also auf der technischen Seite sowieso nicht, weil dann müssen sie den ganzen Karren umkrempeln und das können sie wegen dem Budgetdeckel nicht. Was auch gut ist, finde ich. Darum höchstens auf gleicher auf Augenhöhe kommen, ja, aber die noch zu schlagen, ist auch wieder schwierig. Also, die profitieren davon, dass die ganze Saison schon gut fahren und ein Auto haben, das kann Rennen gewinnen, Ferrari und Red Bull. Aber eben darum ist es umso wichtiger, dass der zweite Fahrer auch konkurrenzfähig ist, dass der immer kannst brauchen, um ihn auch strategisch einsetzen. Und wenn der verärgert ist, verliert er die Motivation. Also der Sainz muss wissen, dass er dort Rennen gewinnen darf.
Das ist die Frage. Aber
ohne das bringt es nicht, das musst du keinen zweiten fahren, dann lässt du einfach einen fahren.
Nein, das willst du ja auch nicht unbedingt machen, dann haben diese mehr Punkte, das ist nicht schlau.
Eben, siehst
du. Aber dass Carlos Sainz oder auch Perez weiss, für welche Rolle das er unterschrieben hat in seinem Rennstall. Es hat auch
Bottas
bei Mercedes zum Beispiel gewusst. Also die Hierarchie, die sie bei den Teams, die den Anspruch haben, ganz vorne mitzufahren, im Normalfall schon gegeben. Also, ich glaube, gerade bei den heutigen Fahrern, sage ich mal, die dann vielleicht auch nicht im Ganzen so die bunten Vögel sind wie ein paar Jahrzehnte früher, bin ich dann nicht sicher, ob es so viel Murren wirklich gibt. Wird mir jetzt immer noch. Also ich würde staunen, wenn Sainz plötzlich nur noch mit halber Kraft würde fahren, nur weil im Löckler etwa die mal müsste den Vortritt
lassen. Aber es geht nicht um halbe Kraft oder nicht. Ich glaube, das setzt sich einfach im Unterbewusstsein fest, dass man denkt, du bist eigentlich nicht so viel wert. Sowieso, du weißt ja, wenn du als Fahrer Nummer 2 engagiert wirst, kennst du deine Rolle. Und ich nehme an, der Sainz ist Nummer 2, obwohl er den Leclerc letztes Jahr geschlagen hat. Er ist gleich noch Nummer 2. Der Leclerc ist ein ausgewöhnliches Talent. Ob er das Zeug hat zum Champion, weiss sie nicht. Ob es der Sainz hat, weiss sie auch nicht. Er hat sein erstes Rennen gewonnen. Aber durch den Sieg kann dem so viel Selbstvertrauen hergezüchtet werden, dass er vielleicht mit noch mehr Motivation nachher der Leclerc unterstützt, was der auch wieder viel nützt. Also der müsste auch daran denken, hey, der Sainz, je stärker das der ist, umso besser ist es schlussendlich für mich, weil du musst den Perez, der ist saugut, der ist sauschnell, der ist konkurrenzfähig, den kannst du kaum überholen, also musst du den irgendwie in Schach halten. Und ein motivierter Sainz ist für den Leclerc viel wichtiger als ein demotivierter Sainz, weil beim Perez lohnt es das auch. Der war jetzt zweimal vor dem Verzappen. Also der ist total motiviert und das ist am Team und am Teamgeist nur zuträglich.
Motiviert und demotiviert ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Wir müssen
ein bisschen Gas geben.
Erstens ein bisschen Gas geben und zweitens über Tennis reden. Wimbledon läuft. Die zweite Woche ist schon in vollem Gang. Wir sind mittlerweile auf Stufe Viertelfinale. Und es sind ein paar erstaunliche Sachen schon passiert. Die erstaunlichste eigentlich Nick Kyrgios, der Schlagzeilen schreibt, der plötzlich eine Art Sympathieträger wird, mindestens für die einen. Für Unterhaltung hat er immer schon gesorgt, das war, glaube ich, nicht unbedingt die Frage. Motiviert war er nicht immer in der Vergangenheit, über das hat er auch schon offen geschwätzt. Jetzt spielt er gegen Christian Garin im Viertelfinale am Mittwoch. Und dann wird potenziell müssen logischerweise auch ihre Matchgewinne entsprechend Stärkenverhältnisse auf dem Papier. Würde der Rafael Nadal auf ihn warten im Halbfinale? Also Kyrgios hat noch ein paar Hürden vor sich, aber eigentlich kommt jetzt seine grosse Chance, das Potenzial, das man ihm immer unterstellt hat und das Potenzial, das wo irgendwo so in Spurenelementen manchmal sichtbar war, plötzlich einzulösen.
Ist wirklich spannend zum Zuschauen, muss man sagen. Das Spiel gegen Tsitsipas, wenn man das gesehen hat, da hast du richtig können zuschauen, wie sich die Atmosphäre verdichtet. Und auf der einen Seite, dem sind schon Rauchwölkchen aus den Ohren gekommen, Tsitsipas. Und der Kyrgios, das beherrscht er meisterhaft. Überall, an verschiedenen Fronten, hat er so kleine Bränke gelegt. Dem Schiedsrichter hat er gesagt, bist du dumm, siehst du das nicht dran? Der hat angefangen, Bälle umeinander zu schiessen. Dann hat er die ganze Zeit geschnarrt. Also, der hat wirklich, ich weiß nicht, ob der das Absicht macht, also ob das Strategie ist sowieso, aber ist das ist er selber, das ist nicht aufgesetzt. Also ich glaube, wenn der bei mir hat sich geschnarrt und das ist ein Ablenkungsmanöver, dann musst du wirklich fokussiert sein und ein Stück weit in der Lage, irgendeine Ebene auszublenden und abzuschalten, dass der unbeschadet überstehst. Und wenn du mal auf den einlässt, dann müsstest du eigentlich wahnsinnig viel besser sein, dass du den noch schlagen kannst. Weil sonst zieht er dich in den Strudel rein und dann bist du nur noch mit anderen Sachen beschäftigt, aber nicht mehr mit ihm selber.
Also das ist, hat der Tsitsipas meisterhaft vorgeführt, oder? Wie es nicht funktioniert. Nämlich sich provozieren und nachher, also tatsächlich, oder? Ich meine, der Ball, den er in die Zuschauer schlägt, ja, gibt jetzt kein gutes Bild ab. Also da kann er sich nicht beklagen, wenn er für das tatsächlich bestraft wird mit mehr als der, er hat 10'000, bin nicht sicher, welche Währung, wahrscheinlich 10'000 Pfund Buß müssen zahlen oder ist Dollar bei der ATP. Auf jeden Fall eine höhere, relativ satte Buß für so ein Matchli. Also er hat sich da auf ein Niveau begeben, hat er dann auch auf einen Kyrgios Körper gezielt, mehrfach. Wo man kann sagen, ja gut, bist eigentlich auch selber schuld. Also wenn du nicht zum Erfolg kommst, so, ja. Auf eine Art erstaunlich, dass ein Tsitsipas dann so, wenn du jetzt da schon eine Weile auf der Tour dermassen in die Fallen reintappt. Erstaunlich, gleich auch irgendwie für mich immer noch, dass Kyrgios dort jetzt in diesem Turnier nicht irgendwann auch noch einen Weg gefunden hat, sich selber mitzureissen in diesen Strudel. Das passiert ja im Normalfall früher oder später dann auch. Also er hat ja dann schon auch Fähigkeit zur Selbstdemontage irgendwie in einem schwachen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen 2-3 Punkte nicht so, wie er sich das vorstellt, und dann verbröselt es irgendwie so, es löst sich alles in die Luft auf. Das ist bis jetzt nicht passiert.
Nein, darum ist er auch der Beweis schuldig, dass das Ganze nicht nur inszeniert ist, zum Gegner fertig machen, sondern er lässt sich selber durch das auch den Vater verlieren. Und wenn das nicht passiert, während der Vergangenheit, könnte man sagen, okay, das ist einfach Strategie und dann muss er schauen, dass die Grenzen nicht überschreitet, weil er sonst büßt wird. Oder, also ich sage, nein, die sind viel zu weich dadurch. Und wenn einer Bälle ins Publikum schlägt, nicht nach dem Spiel als Souvenir, sondern so, dann müssen wir eigentlich vom Platz nehmen. Auch was beim Zverev geduldet haben, auf den Schiedsrichter eingeschlagen hat, das sind einfach, wenn sie das verhindern wollen, müssen sie durchgreifen.
Ich meine, die
Qualifikation fertig.
Dann muss man Novak Djokovic mittlerweile in Schutz nehmen, der aus Versehen einen Linienrichter gebracht hat, disqualifiziert worden ist. Haben wir zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht als überrissene Massnahme angeschaut, aber also, dann sind wir dann am Schluss auf ähnlichem Level, oder? Also dann,
ja, absolut.
Dann muss man auch sagen, spielt offensichtlich. Also klar, es ist nicht das gleiche Major-Turnier gewesen. Djokovic war US Open, das Wimbledon. Vielleicht hat man dann auch irgendwo noch ein bisschen andere Maßstäbe. Aber was der Kyrgios sagt, stimmt, oder? Also er hat dann im Prinzip beklagt, wenn ich würde machen, was der Tsitsipas macht, ich wäre schon lange rausgeflogen. Und das stimmt wahrscheinlich. Und das stimmt,
und das darf nicht
Djokovic
sein.
Auch, und das darf nicht sein. Das
nein,
stimmt. Das
die Regeln, die müssten es viel enger, strenger fassen. Also es werden keine Bälle irgendwo hingeschossen, außer über das Netz.
Und okay. Ja. Das kann man sich merken, ja.
Alles andere wird mit Disqualifikation ändern. Dann sind die Regeln klar. Und wenn einer frustriert ist und Nerven verliert, dann wird er halt disqualifiziert. Aber einmal so geht nicht. Eben, im Nachhinein sagen wir, was Nole dort gemacht hat, ist ja eigentlich, ist auch nicht gut gewesen. Aber nicht mit dieser Absicht hat man das Gefühl gehabt.
Gut, der Tsitsipas würde auch sagen, es ist keine
Absicht. Ja, gut, aber der sollte ins Publikum raus. Ich meine, wenn dort jemand nicht herschaut, verschreckt, das kann Wüste enden, oder? Also mit irgendwelchen schweren Halswirbelverletzungen, die im Hockey beobachtet, wenn die Leute verschrecken, im Publikum ein Böck kommt, reisst irgendeine Schlagader. Wenn wir jetzt nicht darüber reden, aber es geht einfach nicht, das müssen sie bleiben lassen. Da muss die ATP einfach durchgreifen und sagen, wenn wir nicht mehr, sofort Disqualifikation, dann ist gut.
Kyrgios als Figur.
Spannend.
Bin mir sehr unsicher. Also ich finde, am Schluss ist dann eins doch ein bisschen over the top. Also,
er muss einfach irgendwann mal ein grosses Turnier gewinnen. Wenn du so viel riskierst mit dem Auftritt, dass du selber auch die nötige Konzentration kostest, wenn es darauf ankommt, dann musst du irgendwann sagen, hey, so geht es nicht weiter, dann muss ich etwas ändern. Und sonst muss er jetzt, wenn er jetzt den grossen Sieg landet, eventuell der Nadal aus dem Weg räumt und das Turnier gewinnt, dann kannst du sagen, gut. Ja, aber immer noch einen erheblichen Aufwand und einen erheblichen Schaden, den er angerichtet hat, um so ein Turnier zu gewinnen.
Mhm, also, ich meine, wenn er Wimbledon sollte gewinnen, also eben, es ist jetzt Dienstag Mittag, das heisst, wir wissen, wir kennen noch keinen einzigen Halbfinalist, Novak Djokovic, Sinner, Norrie und Goffin sind im anderen, in der anderen Tableau-Hälfte, die noch im Rennen sind. Wenn es alles nach Weltranglistenstechenverhältnis geht, dann müsste Nadal und Djokovic in dieser Reihenfolge aus dem Weg räumen. Das ist, Achtung, spektakuläre Erkenntnis, kein gestohlener Wimbledon-Sieg. Definitiv ja, nicht.
Absolut.
Das müsste man irgendwo akzeptieren. Gleichzeitig eben, es wird dann schon sehr viel Geschirr verschlagen. Und auf Dauer muss man sich fragen, will man das? Muss das so sein? Gleichzeitig geht es ja dann auch anders. Also jetzt im Achtelfinale gegen Brandon Nakashima ist es eigentlich ganz gesittet über die Bühne gegangen. Ich weiß nicht, ob er davon ausgegangen ist, dass der Nakashima sowieso schon eingeschüchtert ist von ihm. Hat zwar jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht, es war ein Herzstück Arme. Oder ob ihm irgendjemand gesagt hat, hey, musst bremsen. Vielleicht ist das tatsächlich das Schlauste aus Sicht jetzt von Veranstalter und Tour, dass man Unauffälligen mal rausnimmt und sagt, look, man sagt schon, was du machst, aber auf Tour kommt es für niemanden gut, auch für dich nicht.
Bringt man das noch her? Ist das nicht schon viel zu spät? Also dem hat man eigentlich schon viel zu viel durchgehen lassen, um jetzt auf diese Tour zu kommen, finde ich. Also wenn man das akzeptiert, und ich verstehe, warum dass man es akzeptiert.
Warum?
Weil er einfach sehr telegen ist auch. Also der will man sehen, oder? Und das ist ja auch eine gewisse Sensationsgier, die man hat als Zuschauer. Bei dem weissen Sport, vor allem in Wimbledon, wo es so ist, dass irgendetwas anders ist. Also wie ist der McEnroe mir reingekommen in diesem Duell gegen den Borg, wo er zetert und gejammert hat und sich beschwert hat. Das ist eine Abwechslung gewesen. Also nicht eine Pause, aber eine Abwechslung vom Standardprogramm, wo sehr unterhaltsam ist. Und dem Kyrgios schaue ich tatsächlich sehr gerne zu. Finde ihn gut. Er spielt gut, ja, aber das ist mir dann eigentlich gleich. Also ich bin ja ein Zuschauer, wo sehr stark auf die Unterhaltung baut, und wenn etwas nicht gut ist, dann muss es sonst irgendetwas bieten. Das muss kein Topspieler sein, aber wenn der einfach regelmäßig irgendwie einen Zirkus aufführt, dann sage ich, ja gut, da schaue ich gerne zu, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann erwarte ich aber, dass jemand eingreift und sagt, gut, halt, bis daher und nicht weiter. Und wenn du das nicht machst, dann musst du sagen, sind sie selber die Schuld. Aber du kannst ja nicht jahrelang quasi das Rumpelstilzchen machen lassen und plötzlich kommst und sagst, jetzt geht das aber nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem, oder? Da haben sie auch mit dem Zverev einfach eine Verwarnung gewesen, wo er dort, wo ist das gewesen, in Miami, oder?
Was, wo er den Stuhl? Nein, dort ist er nachher aus dem Turnier geflogen.
Ist er aus dem in Turnier Acapulco geflogen, aber ist von, ja, von der Acapulco, von der Tour aber nur verwarnt worden, also bedingt die, aber sofort wieder dürfen spielen.
Ist zügig wieder auf dem Platz gestanden, auf AV, ja. Also was passiert ist, man hat Bussen erhöht im Nachgang. Nachdem, also war ja nicht der einzige Vorfall, es war ja so ein bisschen ein kleiner Trend von Schlägerwürfen und ähnlichen, also eben im Zwerf sie was ist das gewesen? Ausraster, das kann man schon so sagen, ist der Gipfel gewesen, aber es hat dort gerade eine Reihe von Kandidaten gegeben, die sich nicht im Griff hatten. Ja, das ist sicher eine Konsequenz gewesen. Und einen kleinen Effekt hat es ja gehabt, das kann man schon auch sagen. Jetzt ist eigentlich, ja, jetzt haben wir viel über den Herrn Kyrgios geschwätzt. Wer gewinnt denn das Turnier?
Du stellst Fragen. Immer die Prognose, muss das sein?
Nein, das muss nicht sein.
Ich einfach Spass
aber
bis zum Schluss Unterhaltung. Mhm. Also wenn der Djokovic nicht irgendeine Krise kriegt, würde sagen, Djokovic, ich habe schon mal gesagt, Djokovic, bleibe bei dem. Hm.
Ich glaube immer noch, also Kyrgios habe ich nicht gesehen kommen. Und Kyrgios Nadal würde ich zu gerne sehen. Einfach, weil, ja, es wäre eigentlich so ein Duell von den Gegensätzen, Nadal immer kontrolliert, also anständig im besten Sinn, sportlich fair, der ein oder andere Tick, den er auslebt, indem er seine Wasserflasche genauso herstellt, wie es muss sein, und sich ein Ohrläppchen zupfen vor dem Aufschlag. Aber das tut jetzt definitiv niemandem weh. Er braucht ein bisschen lang manchmal. Aber das Duell würde ich sehr gerne sehen. Ich glaube, ich würde es Nadal aber durchsetzen. Und dann Nadal Djokovic auf Rasen. Ich glaube, Rafa zieht es jetzt einfach durch. Das ist meine Prognose. Ich glaube, dort der ist jetzt auf die Majors abonniert. Alles andere wird er mehr oder weniger weglassen, habe ich das Gefühl, so für seinen Fuß. Aber, also ich meine, ist das gewesen, man hat gesagt, man weiss nicht, ob er überhaupt kann spielen auf Rasen, ob er Wimbledon kann spielen, dann relativ kurzfristig erst klar gemacht, okay, es geht, und jetzt ist er drin, zweite Woche, er weiss, wie es geht. Also ich glaube, es ist einfach das Jahr vom Nadal, und das wird in Wimbledon auch so sein.
An allen Fronten. Die Propaganda mit dem Fuß, es geht ja nicht mehr, sich alles vorbei, und dann steht er dort und nichts ist passiert. Wie der Rock Gilbert früher, wo er Platz geschlichen ist nach Aufschlägen. Also, aber bald müsste mit dem Rollstuhl aus dem Stadion gebracht werden. Und kaum geht es weiter, topfit. Der hat auch simuliert.
Nicht mit Simulation zu tun. Nachweislich.
Ja.
Nachweislich schwierig. Und man kann sich natürlich.
Man sieht einfach nie etwas auf dem Platz.
Ja doch, man hat es ja zum Beispiel gesehen im Paris-Finale. Hat man schon gesehen, okay, es ist vielleicht nicht ganz so entspannt. Und es hat wahrscheinlich sein, also nicht wahrscheinlich, wir wissen es, das eine oder andere Schmerzmittel braucht. Da kann man sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Aber fairerweise muss man sagen, ist jetzt auch nicht der erste Spitzensportler, der je ein Schmerzmittel verwendet hat.
Also, nein, es wird aber bei allen so in die grosse Glocke.
Problematischerweise ein bisschen dazu. Gut. Reden wir noch über etwas ja, Erfreuliches, doch, dürfen wir sagen.
Absolut.
Ausser, ich weiss nicht, wie es ihm Kevin Fiala in Minnesota gefallen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein neues Zuhause, NHL-Spieler, mit Schweizer Pass, hätte ich fast gesagt. Ja, logisch. leider an der WM nicht dabei gewesen dieses Jahr. Ausser einem guten Grund. Er hat nämlich dort schon gewusst, dass er einen neuen Vertrag wird müssen verhandeln und dann irgendwann unterschreiben. Und das ist ja dann ist ja nicht der Erste, der sich dem Risiko dann nicht aussetzen will, in einer WM, die es auch Jahr gibt, sich schwer zu verletzen und dann möglicherweise den wohlverdienten Zahltag zu verpassen. Was im Kevin Fiala passiert ist, ist transferiert worden zum zweiten Mal in seiner NHL-Karriere, traded von Minnesota, wo ihn aus Nashville geholt hat vor ein paar Jahren. Jetzt weiter auf Los Angeles und dort hat er unterschrieben, gibt es einen neuen Vertrag. Hat er ihn schon unterschrieben? Bin gar nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall einen neuen, für nicht ganz 8 Millionen US-Dollar im Jahr, 7,875 soll die Zahl sein, durchschnittlich, wo er gegen Salary Cap zahlt. Schöne Summe.
Ja, also hat er sich auch verdient. Also, ja. Aufgrund von dem, was man mittlerweile halt berechnet, mehr oder weniger für einen Stürmer, der 85 Punkte macht, eine erhebliche Leistungssteigerung erfahren hat, nochmal mittlerweile in allen Spielsituationen kann eingesetzt werden. Und LA hat den geholt zum Top 6 spielen, Top 3 wahrscheinlich sogar. Und das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, wenn so etwas passiert. Ja. Man muss dazu sagen, Minnesota hat sich der Kevin Fiala gar nicht mehr können leisten. Und der GM, der Billy Guerin hat gesagt, man hätte gar nicht mehr überlegen, weil es keinen Weg gegeben hätte, um den behalten. Man muss dazu sagen, Minnesota Wild die nächsten 3 Jahre, glaube ich, schwerstens mit schwersten Hypotheken durch frühere Transfersünden.
Zach Parise und Ryan Suter sind die zwei.
nächstes Jahr, glaube ich, 12 Millionen, die direkt auf den Cap gehen und die nächsten beiden Jahre dann 14 Millionen, die den Cap belasten. Also Geld, das sie nicht dürfen ausgeben, das sie weniger dürfen ausgeben als Konkurrenz, die nicht belastet ist, wenn es die überhaupt noch gibt. Und jetzt hätten sie müssen mehrere Trades machen von Spielern, die es selber auch gerne behalten würden. Da war es einfach am einfachsten gewesen, Kevin Fiala zu traden. Bevor sie da irgendwelche Spiele machen mit dem Arbitrator und herausfinden, wie viel das dann tatsächlich wert ist. Und dann wirst du vielleicht nicht mehr los, weil ja, LA hat jetzt die Möglichkeit gehabt, zum direkten Vertrag machen mit dem. Und dann ist das Geld gut investiert. Und also der Lohn von der Kevin Fiala für die Leistungssteigerung über die letzten 2-3 Jahre ist tatsächlich hoch und er ist auch verdient.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist jetzt kein kontroverser Punkt. Also überbezahlt ist er sicher nicht. Also ein Spieler, der mehr als einen Punkt im Schnitt macht. Ja, so viele von denen gibt es dann gleich nicht in dieser Liga. Also es sind die, die den Unterschied machen können. Und für den Fiala ist es, glaube ich, nicht so schlecht gelaufen. Also klar, Minnesota als Team in den Playoffs gewesen. Ist jetzt nicht unbedingt das Team gewesen, wo wir damit müssen rechnen, dass sie furchtbar weit kommen. Aber ja, stranger things have happened wahrscheinlich. Also grundsätzlich, wenn das eine oder andere richtig gelaufen wäre, hätten die schon ein bisschen Lärm können machen dieses Jahr. Haben sie nicht. Und jetzt landet er in LA, wo ja eigentlich eine interessante Gemengelage bietet. Also ein junges Team, eigentlich neu aufgebaut. GM Rob Blake dort in den letzten Jahren zuerst einmal aufgeräumt, also alles weggeschickt, wo teuer und alt und nicht mehr zu brauchen war, sozusagen. Also man versucht ja bei einem vernünftigen Rebuild eigentlich die Teile, die, wenn man dann wieder gut ist, schon nicht mehr gut sind, die versucht man noch loszuwerden, solange sie noch in dem Sinne Gegenwert hergeben, in Form von Talent oder Draftpicks oder so etwas. Und das hat man in Los Angeles eigentlich recht gut gemacht. Und jetzt ist man, das kann man schon sagen, stark auf dem aufsteigenden Ast. Hat das Glück, dass man in der Pacific Division jetzt sicher auch nicht die härteste Konkurrenz hat. Und jetzt scheint man dort den Moment für zu halten. Ist das ein deutscher Satz? Ja, man sieht,
ich weiss, was du meinst.
Man sieht den Moment jetzt oder die Chance, um eben tatsächlich auch sich nicht mehr nur mit sehr, sehr jungen Talenten und kostengünstigen Talenten im ersten Moment, wo man dann später muss zahlen, zu verstärken, sondern mit Spielern, die ja, schon gestanden sind. Und Kevin Fiala, der erst 25 ist, muss man sagen, jetzt können zu holen, im Vertrag können zu geben, über 7 Jahre, das ist ein cleverer Schachzug. Also zum einen, in 7 Jahren ist er 32, dann müsste eigentlich über die meiste Zeit von seinem Vertrag, wenn nichts Verrücktes passiert, auf seinem Leistungslevel mehr oder weniger können bleiben.
Das ist eigentlich Primetime.
Und das suchst du eigentlich. Oder? Ja. Also sehr oft kannst du einen Free Agent, was er ja eben zu wenig war, man hat für ihn einen First-Round-Pick und Verteidiger hergegeben, recht talentierten, der Herr Faber. Wenn man normalerweise einen Free Agent holt, einen Vertragslosen, ja, der ist dann 28, 29 oft schon, dann muss man auch einen langen Vertrag geben und leidet dann häufig so die letzten 2-3 Saisons darunter, ja, dass man ihn an der Backe hat, auf gut Deutsch, zu einem relativ hohen Lohn. Die Gefahr ist jetzt in dem Fall relativ klein, LA hat sich das können leisten. Also eigentlich eine Win-Win-Situation oder Win-Win-Win wahrscheinlich. Eben, du hast gesagt, Minnesota hat wahrscheinlich viel rausgeholt für die Ausgangslage, dass man eigentlich etwas hat müssen machen. Klar gibt man jemanden ab, wo einem kurzfristig sicher wird helfen. Aber man kommt mindestens wieder an einen Spieler her, der deutlich günstiger ist und der unter Cost Control, nennt man das auf Englisch, so leicht, ja, ich weiss nicht, es klingt immer so ein bisschen nach Sklavenhandel, aber man weiss auf jeden Fall, was einem der Spieler kostet in den nächsten paar Jahren, weil sein Vertrag festgeschrieben ist.
Ja, das finde ich auch der Vorteil von dieser Cap-Ära mittlerweile, dass man wirklich die Budget muss einhalten und da auch langfristig muss planen. Und wenn man den Zyklus von LA anschaut, vor rund 10 Jahren, glaube ich, das erste Mal Stanley Cup wieder geholt hat, das war 2012, ich glaube 2014, oder ist das Chicago-Zyklus, 13, 15, 12, 14?
Nein, LA 14. 14.
Und jetzt eigentlich schon wieder, oder jetzt wieder auf dem Weg zurück. Zwischendurch haben sie mit dem, glaube der Lombardi, wo GM war, ein paar Sünden drin gehabt mit
Dustin Brown, 800 Jahre Vertrag.
Gut, aber zwei Stanley Cups geholt mit dem Dustin Brown als Captain, der eigentlich eine lustige Rolle gespielt hat. Sehr solid, muss man sagen.
Das war ja nicht die problematische Jahr mehr Browns im Vertrag, muss man sagen.
Mike Richards, der von Philadelphia gekommen ist, Jeff Carter, der von Philadelphia gekommen ist, die haben ja auch die Stanley Cups gewonnen. Dann. Was nachher passiert ist, war nicht so gut gewesen. Die Verarbeitung ist aber auch problematisch, wenn man einerseits das, was einem geholfen hat, noch behalten will und nicht weiss, wenn sind sie tatsächlich vorbei. Das geht manchmal schnell, wenn man einen Schalter umlegt. Jetzt fällt auf der aufsteigenden Ast, wie man so schön sagt, und der Fiala ist ein grosses Puzzleteil in dem Ganzen. Und ist irgendwie cool für ihn, dass er jetzt das daheim gefunden hat für die nächsten Jahre, wo ja, man sagen, man kann irgendwo zu Beverly Hills wohnen, oder?
Gut, die wohnen, glaube ich, eher am Strand, oder? Der LA-Spieler ist so. Also Redondo Beach ist, glaube ich, einer von den Ecken, die beliebt ist. Also weiss ich nur, weil wo sie 2014 den Stanley Cup gewonnen haben, bin ich tatsächlich gerade für irgendwie 2-3 Monate in LA gewesen. Auch ein Spiel gewesen. Und von dem Finale ein sehr, sehr langes, ist irgendwie Double Overtime gegangen.
Ist das der Martinez gewesen, der dort
ja, das Goal geschossen hat? Ja, genau, irgendwie
reingewischt.
Also hat für das wirklich sündhaft teure Billett hat es wenigstens noch zwei zusätzliche Drittel gegeben, zum schön. Schauen. Also von dem her völlig in Ordnung. Nein, und dort hat es in meinen zwei Paraden gegeben. Eine irgendwo, frag mich nicht, in L.A., in der Stadt, und dann noch eine in Redondo Beach, wo in der Nachbarschaft eigentlich, wo ein Grossteil von der Spieler daheim ist. Und ja, dort lässt sich es also schon aushalten, lange Rede, kurzer Sinn. Nahe am Pazifik, schön warmes Wetter, blauer Himmel, ein paar Palmen. Ja, ist nicht so schlimm. Und für die nächsten, was ist es?
7 Jahre.
Ja, für 4 Jahre sicher. Hat ja, nein, nächste Saison könnten sie ihn noch traden, wenn ich es richtig sehe. Dann hat er eine No-Move-Clause für 3 Jahre. Laut Cap-Friendly. Geschwind nachgeschaut. Und die letzten 3 Jahre gibt es Modified No-Trade-Clause. Das wird heissen, dass er wahrscheinlich eine Liste muss abgeben muss, wo jetzt nicht klar ist, wie gross die ist. Von Teams, wo er. Also es gibt, glaube ich, beides. Es gibt die, wo er kann sagen, wo er nicht her will. Und es gibt die, wo er kann sagen, wo er würde hergehen. Oft ist es so, dass du so wie ein paar Teams blockieren darfst.
Winnipeg zum Beispiel.
Ist scheinbar sehr beliebt.
Oder beziehungsweise nicht beliebt. Ein beliebtes Ziel für diese Liste.
Genau, beliebt.
Dort gehe ich auf keinen Fall
dass her. Dass man sie auf die Liste schreibt. Ja, die Armen. Wobei, es sei gar nicht so schlimm, sagen gewisse. Aber das kommt wahrscheinlich immer
aus. 3 oder 4 Mal dort gewesen. Und mir hat es eigentlich recht gut gefallen. Es ist remote, ganz klar. Aber das ist, ja.
Man muss wahrscheinlich gerne fischen, jagen.
Habe ich schon gemacht dort.
Golfen.
Jag nicht. Gehen fischen bin ich mal mit den Fischerbrüdern in Duck Mountains. Das ist dort schön im Zentralmassiv, wenn man dem so sagen will, von Manitoba. Nördlich von Winnipeg. Schön zum Fischen dort.
Bin noch nie gewesen.
Muss man sich mal vornehmen. Wenn man also will, Bären hat es auch, darum haben sie uns so Hupen mitgegeben.
Hupen? Ich kenne nur Glocken, Bärenglocken.
Die Bären weghupen. Ziemlich effektiv. Man hat den Grund, einfach so präventiv mal alles weggehupt.
Auch die Fische.
Was im Umkreis von 300 Metern war.
Aber eben, oder also wenn Kilometer. Du fischen gehst, ist so eine Hupe möglicherweise gar nicht gut.
Da kenne ich mir jetzt in der Biologie zu wenig gut aus. Also ich wüsste, dass die Fische das würden mitkriegen, dass wir da irgendwo am Strand rumhupen.
Also ja, immer. Am Ufer. Ja, haben wir immer sagen. Aber vielleicht war das auch ein billiger Trick gewesen, um mich zum Schweigen zu bringen als Kind. dass man beim Fischen muss still sein, weil sonst die Fische nicht anbeißen.
Still heben bestimmt. Also je nachdem, wo man steht, vor allem am Fluss mit klarem Wasser, muss man schauen, dass man sich von hinten anschleicht und sich nicht verschreckt. Ja. Ob das mit Geräusch verbunden ist, ich weiß es nicht. Machen wir den Endspurt.
Endspurt.
NHL Draft. Dino, sag uns, es gibt endlich wieder mal einen Schweizer, der Chance hat, in der ersten Runde gezogen zu werden. Am Donnerstag ist es soweit. Lian Bichsel heisst der Mann. Kommt es soweit?
gezogen am Bogen, Liam Bixley. Erste Runde nehme ich auch schon. Verteidiger mit super Mass.
Tolle Turner Wurzeln.
Das hätte jetzt müssen sein. Es wird ein bisschen diskutiert, ob er genug kreative Energie in sich drin hat, um das Spiel auch können bestimmen. Ich glaube, das ist dann entscheidend, ob er in der ersten oder nicht in der ersten Runde geht. Ich würde sagen, ja. Müsste eigentlich möglich sein, die Kraft ist umeinander. Wir haben es schnell von Russland. Die amerikanische Basketballspielerin Brittany Griner ist immer noch zu Moskau oder mindestens zu Russland irgendwo dingfest gemacht. Sie ist verrutscht worden mit Haschisch.
Öl.
Bei der Ausreise aus Russland hat jetzt Joe Biden geschrieben, US-Präsident, und bittet um Hilfe. Und wie sieht es dort aus?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt hat wenigstens offenbar eine Verhandlung mal stattgefunden, also eine Gerichtsverhandlung. Jetzt kann man sich fragen, wie ernst zu nehmen ist die. Ist mindestens jetzt mal vorgeführt worden. Ja, ist die grosse Frage, wenn sie heimkommt. Es geht jetzt um, dass es einen unappetitlichen Tausch könnte geben mit einem Waffenhändler, wo die Amerikaner ihrerseits wieder festhalten. Es wäre zu wünschen, dass sie da einfach so schnell wie möglich aus dieser Nummer rauskommt, wo sie, also eben, ich bitte darum, Haschischöl unverschuldet reingeraten ist. Also sie ist ja zum Spielbau von völlig anderen Interessen geworden, wo überhaupt nichts mehr mit dem Thema, mit dem ursprünglichen Thema für eine Festnahme, wo man möglicherweise sogar eher ein Vorwand war.
Gut, jetzt aber muss man gleich schnell helfen. Also die Amerikaner halten einen Waffenhändler fest.
Offenbar.
Warum?
Ja, das kann ich dir im Detail nicht sagen.
Hat er nicht können liefern?
Kann ich dir im Detail nicht sagen, aber offenbar ein im Wladimir Putin nahestehender der Herr Butt hat doch einiges auf dem Kerbholz. Tatsache allein, dass er mit Waffen handelt, hat ja der Amerikaner an sich wahrscheinlich das nicht abgeschreckt, muss man sagen. Reden wir über Erfreulicheres im Schwingen. Der Nöldi vorher am Wochenende der 149. Kranz gemacht. Jetzt am Sonntag ist er schon wieder im Einsatz, am Abzellischen. Der Kanner, der, muss man schon sagen, monumental 150. holen. Schafft er das?
Ich wünsche ihm das Druck am Daumen am Nöldi. Er soll es schaffen und nachher kann er dann aufhören und seine Gesundheit schonen, weil irgendwann wird es dann, ja, unappetitlich gefährlich auch für die Schwinger. Appenzöllischer bin ich ein paar Mal gewesen. Sehr gediges, kleines, unterhaltsames, schönes Fest. Also wer kann gehen, soll gehen. Damit es recht Leute gibt. Nöldi, wir drücken Daumen. Formel 1. Nächste Woche in Österreich, und da darf man sagen, unser Roger Benoit, Formel 1, Experte par excellence, in Spielberg zum 777. Mal an der Strecke mit dabei. Also das ist schon, wenn man sich überlegt, wie viele Rennen es früher gegeben hat, wie viele das jetzt sind, viel mehr pro Saison, aber bis auf 777 Präsenzen gehuscht. Herzliche Gratulation, Roger, für die Zahl, für das Erreichte. Da wird er mit dabei sein, Spielberg, Red Bull Ring mittlerweile, irgendwann mal Zeltweg sein, glaube ich, wo man immer interessante Rennen sieht. Mein Hinweis, Red Bull ist sehr gut auf der Heimstrecke. Und wer gewinnt?
Ja gut, wenn ich jetzt nicht Red Bull sage, dann sagst du nächste Woche, du hast es im Voraus gewusst. Aber ich sage, es ist wenigstens nicht ganz offensichtlich, der Perez fährt im Verstappen um die Tore und testet Red Bull und seine Strategie mit ihren Fahrern nochmal ein bisschen. Aber eben, das Entscheidende hast du vorher gesagt. Roger 777, grosser Respekt. Sollen wir mal einen nachmachen zuerst?
Ja, wir versuchen es, aber ich nicht.
Ich weiss nicht, irgendwann haben wir da Folge 777.
Ich bin auch im vorgeschrittenen Alter und bin, glaube ich, was habe ich gemacht? Dreimal Manicur und zwei oder dreimal Valencia. Vielleicht kommst
du auf 11 oder so. Wenn wir eine Schnapszahl.
Oder auf 7.
Versuchst du auf eine Schnapszahl. Also, probieren wir auf 11. 7.
Einmal 7 statt 3x 7.
Ja. Okay. Was wäre denn? Dann hast du jetzt 6. Stimmt das?
Ich
jetzt
bin nicht sicher, aber glaube, bei Valencia bin ich nur 2x gewesen.
Also müsstest du noch 2 machen, weil ich 2 würdest machen, wenn jetzt einfach noch 2 aussuchen könntest.
Wenn ich 2 machen würde, würde ich aussuchen, die Strecke, die mir am besten gefallen wäre. Einmal Silverstone würde ich. Und Imola.
Imola.
Ja. Also nichts exotisch, sondern traditionell Rennstrecken, wo man
Las Vegas mit dem Looping oder so.
Nein, die ersten. die ersten Games auch ausgegeben hat mit den traditionellen Strecken. Wobei Australien ist immer sehr schwer zu fahren gewesen dort. Kann ich mich daran erinnern. Vor dem Umbau allerdings, dort hat es Passagen gegeben, 5-6 Kurven vor Schluss, Hochgeschwindigkeit, das hast du kaum hergebracht. Also, ja.
Also wir fangen ja mit einem Match, den ich immer interessiert hat, mit dem Spiel zwischen dem Blick und dem Tagesanzeiger. Ja. Ich wiederhole noch ein Resultat, 4-2. Und wir hören auf mit dem Computerspielerlebnis von Herrn Kessler, wo unsere Hörer sicher wahnsinnig viel anfangen damit. Es ist Zeit zum Aufhören, glaube
ich. Aber nicht bevor ich erzählt habe, was die Konsequenz war, nämlich mit den komischen Regler, die es dort gegeben hat, ist mir regelmäßig der rechte Daumen eingeschlagen.
Also das ist unangenehm.
Vom Flutter drucken, das hast du noch nicht die kleinen Joysticks gehabt.
Das,
so, das immer auf dem
hat niemand verdient. Das also, hat niemand verdient.
Gut. Wir nächstes Mal wird es besser. Zuhören. Danke vielmals.
Wiederhören.